Das ist richtig, der Podcast präsentiert.
Keine heilige Nacht, eine Weihnachtsgeschichte von Martin Schmorpfanne
und Ole Kondition.
Es begab sich zu einer Zeit, die als Vorzeit bekannt wurde. Da machten sich zwei Ehrenmänner auf, die Lehre der Worte zu verbreiten. Sie kamen aus dem schönen Köln, wo der Dombau in vollem Gange war und zur Weihnachtszeit die Gassen nach Lebkuchen und Zimtkölsch rochen. Schnee rieselte aus den dichten grauen Wolken, die über der Stadt hingen, und dort, wo die Wolken aufbrachen, strahlte der Mond in seiner ganzen Pracht. Schulen waren nur den gut Betuchten zugänglich, während die ärmeren Kölner auf den Straßen lernen mussten. Lesen, Schreiben, Rechnen, das war den meisten fremd. Auch den Erwachsenen wurde Bildung eher selten zuteil. Martin Schmorpfanne und Ole Kondition, die Ehrenmänner von Köln, machten es sich zur Aufgabe, den nicht so wohlhabenden Bürgern Kölns Unterricht in der Lehre des Wortes zu erteilen. Mitnichten ging es den beiden darum, Lesen und Schreiben zu lehren. Sie lehrten die Herkunft der Worte und wie man diese verwendet und sich dadurch einen Vorteil verschaffen konnte. Ebenso lehrten sie die hohe Kunst des Klugscheißens. Eine Bezahlung konnten die beiden Straßenlehrer selbstverständlich nicht erwarten. Kostenlos waren ihre Künste jedoch auch nicht. Ihr Lohn bestand in der Unzucht mit den Frauen der Schüler, weshalb auch nur Männer zu ihrem Klientel gehörten. Für die Damenwelt war dies ein Glücksfall, da die beiden sehr stattlich waren und auch zu den angesehensten Personen Kölns gehörten. Dies war der Tatsache geschuldet, dass nach außen hin ihre Dienste als kostenlos verkauft wurden und sie somit den Samaritern gleichgestellt waren. Die Hauptarbeitszeit für Martin und Ole waren November und Dezember, eine Zeit, zu der sich der Kölner als äußerst spendabel zeigte.
Der November war nun fast vorüber und die beiden konnten sich über genügend Aufträge nicht beschweren. Fast täglich kamen mehrere zerebral minder bemittelte Vollidioten auf die Labergasse, wie Martin und Ole ihre Straße nannten, und wollten ihre Dienste in Anspruch nehmen. Es fiel ihnen nicht schwer, die Menschen glücklich zu machen, war es für sie ein leichtes, stets Erklärung über die Entwicklung eines Wortes oder einer Redewendung zu erfinden. Sie schüttelten sie quasi aus dem Ärmel, um auch hier sofort in ihrem Jargon zu bleiben. Finanziell waren die beiden gut aufgestellt. Sie betrieben hauptberuflich ein Unternehmen, welches allwöchentlich eine Art Theaterstück für die Ohren präsentierte. Dabei saßen die Zuhörer in einem Saal und lauschten den Erzählungen der kölschen Ehrenmänner, die Geschichten aus ihrer bewegten Vergangenheit beinhalteten. Das Theater war so gut besucht, dass sie sich für ihr Straßenhobby stets die Zeit nahmen. Selbst bei der Aufteilung der Belohnung, die ja, wie bereits erwähnt wurde, rein körperlicher Natur war, fanden die beiden stets eine gerechte Lösung. Es war Montag, der 15.12.1382, und es herrschten eisige Temperaturen. In warmen Stulpen, dicken Fellen und einer ledernen Mütze saßen sie vor einem brennenden Feuerkorb in der Labergasse und warteten auf Kundschaft. Doch dieses Mal geschah etwas, das sie so noch nicht erlebt hatten.
Ein Mann bog in die Gasse ein und ging entschlossen auf sie zu. Martin und Ole schauten sich beide an. »Ob er wohl Böses im Schilde führt, Martin? Haben wir etwa auch seine Frau besucht?« Ole war einerseits besorgt, andererseits belustigt. Martin zuckte mit den Schultern und sprach,
»Also, mir kommt er nicht bekannt vor.«
Der Mann war groß und stark. Seine Gestalt glich einer Statue aus dem alten Griechenland. Die beiden Linguisten waren ein wenig beunruhigt, da sie doch sehr bekannte Lebemänner waren und sich gerne vergnügten. Ole sprach ihn an. »Guter Mann, ihr seht aus wie Atlas, der die ganze Welt auf den Schultern tragen könnte. Sagt, wie können wir Ihnen zu Diensten sein?« Der Mann zog seine Handschuhe aus und Hände, groß wie Schaufeln, kam zum Vorschein, mit Adern und Narben verziert, von schwerer Arbeit gezeichnet. Er streckte Ole und anschließend Martin die Hand zum Gruße entgegen. Der Händedruck war sanft, doch man merkte, wie viel Kraft im Verborgenen steckte. Er räusperte sich, was so tief klang, als würde man einen Mühlstein über das Pflaster rollen. Ole bemerkte, dass sich der Goliath von einem Mann, der vor ihnen stand, nicht auszudrücken vermochte. »Hören Sie«, sprach er ihn erneut an, »haben Sie bitte keine Scheu, mit uns zu sprechen. Wenn wir Ihnen helfen können, dann werden wir alles unternehmen, was in unserer Macht steht.« Der Mann hob den Kopf und schaute Martin und Ole an. Er überragte beide um mehr als eine Elle. Sein Gesicht, ebenfalls von der Arbeit zerfurcht, trug aber sanfte und gütige Augen in sich.
»Mein Name!«
Seine Stimme war tief und grollte bis in die Magengrube der beiden Linguisten.
»Ist Otto Regusta.«
»Otto Regusta?« fragte Martin nochmal zur Sicherheit nach. »Der Otto Regusta, der Erfinder der Otto Regusta Tonnenberechnung, der die Last des Dombaus auf seinen Schultern tragen kann?«
»Ja, genau der«,
antwortete der hünenhafte Kerl. Ole versuchte, sich größer zu machen, als er war, und fragte erneut,
»Was können wir für euch tun? Habt ihr ein linguistisches Problem, so kurz vor der Weihnachtszeit? Braucht ihr Unterstützung bei der Erstellung von Weihnachtsgrüßen unter Zuhilfenahme einer bekannten Redewendung?«
Otto Regusta schüttelte allerdings nur den Kopf.
»Nein, ich bräuchte eure Dienste in einer, eher sagen wir mal, delikateren Angelegenheit.«
»Es geht um ein Weibsbild. Sollen wir es deiner Frau mal so richtig zeigen?«
jubelte Martin voller Vorfreude. Ole stieß ihn an, um ihn zu beruhigen.
»Die Herren, es ist mir sehr peinlich«, sagte er. »Eine ernsthafte Situation, in der meine Manneskraft muskulöser Art mir nicht weiterhilft«,
fuhr er mit gesenktem Kopf fort. Er konnte den beiden Straßenkünstlern nicht in die Augen sehen.
»Ah, komm los yondo, Otto, mach voran. Was hast du dann?«
sprach Martin, der immer in den kölschen Dialekt verfiel, wenn er ungeduldig wurde.
»Meine Frau schwärmt von einem gewissen Leopold Pixel aus Wien. Dieser betreibt ein Etablissement, wo man nur alleine durch die Künste der Stimme zum Höhepunkt getrieben wird. Ich habe versucht, ihn zu imitieren, doch leider war dieser Versuch an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Meine Frau redet nun nicht mehr mit mir. Ich weiß, dass Sie beiden Herren über die Landesgrenzen hinweg Bekanntschaften pflegen. Könntet ihr nicht den Kontakt herstellen?«
Ole Kondition rieb sich die Stirn und schaute zu Martin.
»Solch einen Auftrag hatten wir noch nie. Aber so kurz vor Weihnachten könnten wir vielleicht auch solche Wünsche erfüllen. Oder, Martin?«
»Selbstverständlich werden wir Ihnen helfen, guter Mann. Wie Sie richtig erkannt haben, pflegen wir sehr gute Kontakte. Und auch Leopold Pixel ist in unserer Kartei vermerkt.«
Otto Regusta schaute Martin und Ole dankbar an und streckte ihnen zum Abschluss des Geschäftes die Hand entgegen. Ole zögerte jedoch und sprach, »Ihr kennt unseren Preis, nicht wahr?« Der Riese nickte und sprach,
»Wenn ihr mir nur helft, so bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen.«
Ole schlug daraufhin ein und auch Martin besiegelte per Handschlag, was soeben mündlich vereinbart worden war.
»Ole, sag dem Hufschmied und dem Stallknecht Bescheid, dass wir morgen ins ferne Wien aufbrechen. Sie sollen alles vorbereiten. Ich werde unserer Haushälterin auftragen, alles zu packen.«
Otto Regusta verbeugte sich in ehrlicher Dankbarkeit, übergab den beiden ein Papier mit seiner Anschrift und schritt zurück in die Gasse, aus welcher er vor wenigen Minuten erschienen war. Am nächsten Morgen waren Martin und Ole sehr früh wach, da sie vom Kutscher abgeholt wurden.
»Guten Morgen, werter Herr Kutscher. Seid ihr bereit für den langen Ritt nach Wien?«
sprach Martin ihn fröhlich an. Der Mann sah kurz zu ihnen auf, nickte mürrisch und senkte sein Haupt wieder. Ole schnitt eine Grimasse und beide stiegen in die Kutsche ein. Der Fahrer saß auf dem Bock und ließ die Leinen knallen, woraufhin sich die Kutsche mit einem sanften Stoß in Bewegung setzte.
Die Reise nach Wien war angenehm, denn die Pferde schlugen nicht über die Stränge. Nach 3 Tagen kamen sie am Hause des Retro-Österreichers an. Der Ort war in Weihnachtsstimmung. Die Wiener verstanden es, diese mit Kerzen und Tannenzweigen zu erzeugen. Ole und Martin wurde es warm ums Herz. Und sie dachten an ihre Frauen, die sie nicht hatten, die Kinder, die sie nicht kannten und auch nicht wollten. Daher fühlten sie sich umso glücklicher, denn sie konnten sich nur um sich selbst kümmern, um damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Sie stiegen aus und der Kutscher lud ihr Gepäck ab. Es handelte sich dabei um 2 Taschen und eine große mit eisernen Beschlägen verzierte Kiste. Diese schienen sehr schwer zu sein, denn der Mann keuchte und stöhnte, als er sie ablud.
»Hey, sei vorsichtig, da ist wichtiges Zeug drin. Ich weiß, ihr Kutschervolk habt keine Relegation zum Geld, aber ihr solltet schon langsam damit anfangen, ein Gefühl dafür zu erhalten«,
sagte Martin mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Der Kutscher legte die Kiste vor Hausnummer 69, einer ruhigen Winkelgasse in Wien, ab. Ole ging voraus und seine Schritte knirschten im Schnee. Er hob den großen Ring an der massiven Holztür an und ließ diese fallen. Ein lautes, hallendes Pochen ertönte an der Pforte und es hörte sich an, als ob sich hinter ihr ein großes Gewölbe befinden würde. Schritte waren zu hören, die sich der Tür näherten. Der Kutscher trug mit Martin die Truhe bis zur Tür und verabschiedete sich mürrisch. Martin reichte ihm noch 2 Stücke vom feinsten Zucker. »Hier, werter Herr Kutscher«, sagte er, »für einen Kaffee.« Der Kutscher sah ihn an, schüttelte mit dem Kopf, stieg auf den Bock und trieb die Pferde an.
Mit einem Ächzen und Knarzen öffnete sich die schwere Holztür und ein adrett gekleideter, sehr kleiner, älterer Herr kam zum Vorschein. »Ja, bitte, die Herren«, fragte er in unverkennbarem Wienerisch. Ole, der vom Dialekt immer wieder verzaubert war, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Guten Morgen! Ich bin Ole Kondition und mein Begleiter ist Martin Schmorpfanne. Wir würden gern zu Leopold Pixel. Wenn mich nicht alles täuscht, werden wir bereits erwartet.« Der Diener verbeugte sich und deutete den Gästen einzutreten. »Das Gepäck können die Herren stehen lassen. Darum wird sich gleich gekümmert.« Martin und Ole traten ein. Hinter der Eingangshalle fand sich ein riesiger Gewölbekeller, der von einem Kamin beheizt wurde. In der Mitte des Raums stand eine lange Tafel und in der Ecke befand sich ein runder Tisch, an welchem 3 Männer saßen.
»Martin und Ole, das seid ihr endlich!«
sprach Leopold Pixel freundlich.
»Kommt rüber! Ich stell euch Micha und Chris vor. Wir sitzen hier in gemütlicher Männerrunde bei warmem Met und spielen Spiele aus längst vergangener Zeit.«
Martin, Ole und Leopold umarmten sich freundschaftlich.
»Ach, wie lang ist das her?«
fragte Martin und die 3 Männer schritten zum Tisch, an dem Micha und Chris saßen.
»Hallo zusammen«, sagte Martin freundlich, als er auf die beiden Herren zuging.
»Grüßt euch, wir haben schon viel von euch gehört«,
antwortete Chris und Micha nickte zustimmend. Beide standen auf und verbeugten sich. »Um es in eurer Sprache zu sagen, es hat uns unter den Nägeln gebrannt, euch kennenzulernen«, sagte Micha dann und blinzelte den beiden zu. Ole lachte.
»Da eilt uns unser Ruf ja voraus«,
sagte er stolz. »Hört auf mit dem Kokolores, hier verbeugt sich keiner von uns«, rief Martin. »Wir sind doch alle von der gleichen freischaffenden Kunst. Der liebe Leopold hat uns auch schon einiges über euch berichtet. Seitdem riecht unsere Eiskiste nach Pfefferkuchen in der Weihnachtszeit«, fügte er hinzu. Pixelpoldi stellte sich zwischen die beiden Kölner und schlang seine Arme um sie.
»Schön, dass ihr hier seid. Als mich eure Nachricht erreichte, dass ihr mich besuchen werdet, da war ich schon sehr aufgeregt. Ihr habt mir sofort meinen Gesäßschmeichler vom Dorfanalysten überholen lassen. Er kam gerade erst heute aus der Werkstatt. Soll ich ihn euch mal vorführen?«
Martin und Ole schauten sich angewidert, aber auch ein wenig erregt an, lehnten Pollys Angebot aber dankend ab.
»Ja, in Ordnung, dachte ich mir bereits. Was führt euch zu mir?«
sagte Leo, und von dieser für ihn etwas peinlichen Situation seine obsessiven Offenheit abzulenken.
»Wir haben ein Anliegen an dich«,
begann Ole.
»Wir haben einen netten Menschen kennengelernt namens Otto Regusta.«
Micha hob interessiert die rechte Augenbraue und stellte fest,
»Das ist doch der Erfinder der Otto-Regusta-Tonnenberechnung.« »Ja, genau der«, bestätigte Martin.
»Der hat doch eine sehr begattungswürdige Ehedame«,
sagte Chris.
»Die habe ich einmal in einem Bericht mit Bild des neuen technologischen Postillions gesehen.«
»Ja, genau«,
verfiel Ole sofort ins Element.
»Die würde ich mir gerne mal vornehmen. Mache ich auch nach dem Auftrag«,
sagte er geifernd.
»Aber zurück zu ihm. Er kann seine Frau nicht mehr beglücken und sagte, dass du, lieber Leo, diverse linguistische Fähigkeiten hättest, um sie zu befriedigen?«
Leo nickte zustimmend und als er mit seinem grau-weißen Vollbart lächelte, sah er fast aus wie der heilige Nikolaus persönlich.
»Ja, das kann ich. Wir wussten, dass wir bei dir richtig sein würden«,
sprach Martin und klopfte Leo auf die Schulter.
»Ja, dann lasst uns erstmal speisen und das ein oder andere leckere Bier trinken. Chris und Micha haben da was aus ihrer Heimat mitgebracht«,
erwiderte Leo und ging mit Ole und Martin in Richtung Tafel.
Moment, wir haben auch was mitgebracht aus der Heimat, Blutwurst und Kölsch«,
sagte Martin und ging in Richtung der großen eisenbeschlagenen Kiste. Ole indes ging mit Leo zur Tafel, an die sich nun auch Chris und Micha setzten.
»Wie läuft's bei euch in Köln?«,
fragte Chris freundlich und prostete Ole zu.
»Wir können nicht klagen. Die Geschäfte laufen gut, die Stadt pulsiert und der Dom steht da, wo er hingehört«,
antwortete Ole. Martin gesellte sich nun auch zur Tafel, stellte das Holzfass mit Kölsch auf den Tisch, installierte professionell den goldenen Zapfhahn und schenkte jedem einen Kölsch ein.
»Möchte jemand ein Stück Wurst?«
fragte er.
»Gut, dass draußen so kalt ist. So können wir das Bier so richtig temperiert genießen,«
sagte Micha, und sie stießen mit den Humpen an. »Sag, Leo, was duftet hier so gut?« fragte Ole und meinte den köstlichen Duft von Lebkuchen, der in der Luft lag.
»Die ganze Stadt backt Plätzchen und ich natürlich auch. Sobald diese ausgekühlt sind, hole ich uns eine Kiste.«
Leo setzte sich zu den anderen.
»Also, Freunde, wie kann ich euch helfen?«
»Okay, ich mach's kurz«, begann Martin. »Die Regustergattin möchte von dir, lieber Poldi, da du ja eine Koniferin in deinem Bereich bist, zum Höhepunkt gequasselt werden. Du bist ja über die Landesgrenzen für diese einzigartige Fähigkeit bekannt und sozusagen prominent.«
Leo wurde rot und biss in ein großes Stück Kölner Blutwurst.
»Ja, das kann ich gerne machen. Wobei, ich würde dann nicht alleine kommen und unsere Freunde hier mitnehmen, wenn's recht ist. Micha, Chris, holt mal bitte eure Instrumente hervor.«
Die beiden nahmen kleine Koffer zur Hand und holten aus dem einen eine Geige und aus dem anderen eine Blockflöte hervor. Ole schmunzelte, als er gerade einen Schluck Kölsch getrunken hatte.
»Jetzt wird's interessant. Melodische Untermalung bei einem sexuellen Akt. Wenn es mal in Zukunft bewegte Fotos geben würde, dann würde ich dies dauerhaft einführen«,
sagte er im tiefsten Element, als ihm lüsternd ein Tropfen Kölsch in den kleinen Bart rann. Die beiden fingen an zu spielen. Zärtliche Töne der bekanntesten Weihnachtslieder erfüllten die pixelpoldischen Hallen und man fühlte sich, als würde man in der Krippe von Bethlehems Stall liegen. Dabei sprach Poldi im schönsten Wiener Schmäh die versautesten Texte, bei denen es selbst Ole heiß und kalt den Rücken hinablief. Er musste sich arg zügeln, um nicht über den Österreicher herzufallen. Als die Musik endete, waren alle mental überreizt. Michas Finger waren so feucht, er ließ den Bogen der Geige fallen und Chris Blockflöte röchelte aus dem letzten Loch, weil ihm der Sabber aus dem Mundwinkel floss.
»Das war überragend!«
jubelte Martin. »Lasst uns sofort zurück nach Köln fahren. Über die Gage sprechen wir auf der Reise.«
Die elitäre Gruppe packte ihre 7 Sachen und eine bedeutend größere Kutsche wurde bestellt. Aus dem Sofortaufbrechen wurde jedoch ein Aufbruch zu frühester Morgenstunde. Die Nacht verbrachten die 5 Edelmänner, wie es sich gehörte, im besten Freudenhaus Wiens. Bei Anbruch des Morgens und dem Kuss der Morgensonne auf dem Schnee Österreichs machten sich die 5 auf den Weg. Ein dieses Mal sehr freundlicher Kutscher begrüßte jeden Einzelnen mit Handschlag und los ging die wilde Fahrt, bei der nicht zu wenig geredet, gelacht und getrunken wurde. Martin hatte sich im Hotel beim Akt mit einer wunderschönen Blondine malen lassen und reichte das Bild umher. Die 3-tägige Rückreise verging wie im Flug und der Geruch von Zimtkölsch lag den Herren schon in der Nase. Angekommen bei Martin und Ole bezogen alle ihre Quartiere und ruhten sich für die nächsten Tage aus, da dieser sehr anstrengend werden würde.
»Männer, das morgen wird ein Spaß werden, so viel ist sicher«, sprach Ole und erntete bestätigendes Nicken.
»Hey, ist euch aufgefallen, dass morgen Heiligabend ist?«,
fragte Poldi.
»Na, das kann ja einem Hause Regusta ja ein rauschendes Fest geben«,
sprach Micha und alle lachten herzhaft. »Ich habe uns für morgen allen einen Termin beim Barbier gemacht. Im Anschluss geht's zum Frühstück, bevor wir uns dann massieren und säubern lassen. Zu diesem besonderen Anlass müssen wir alle in Topform sein«, sprach Ole und wünschte allen einen geruhsamen Schlaf.
Da war er nun, der Morgen des heiligen Abends. Ole und Martin, die in einem Stadthaus nahe des Domplatzes wohnten, wurden durch das Rattern der Kutschen, die über das Kopfsteinpflaster fuhren, geweckt. Auch die Gäste der Redewendungsspezialisten kamen noch leicht verschlafen in den Wohnraum, der durch feinstes Buchenholzfeuer erwärmt wurde.
»Ich hab gestern Abend schon einen Boten zur Otto Regusta gesandt und hab unser Erscheinen gegen 18 Uhr angekündigt. Seine Frau weiß von nichts«,
frohlockte Martin. Chris und Micha, die bereits wieder den Mund voll mit Zimt, Bier und Blutwurst hatten, holten sofort ihre Instrumente heraus und kontrollierten deren einwandfreien Zustand. Endlich sollte es einmal zu einem von ihnen lang ersehnten Weihnachtskonzert kommen. Poldi stand neben dem Kamin, schüttelte sein langes graues Haar und machte ein paar Sprechübungen. Ole verfiel sofort ins Element und verließ sicherheitshalber den Wohnraum. Anschließend beim Barbier besprach die Gruppe das gemeinsame Vorgehen. Sie genossen noch das Frühstück und machten sich auf den Weg in ein kölsches Waschhaus, wo die Massage und die Grundreinigung auf sie wartete. Die Stadt war in den schönsten Kerzenlichtern geschmückt und in den Gassen sah man nur glückliche Gesichter. Weihnachten war da.
Auf geht's, Männer! Wir müssen eine Familie glücklich machen. Die Regustas warten auf uns, sagte Martin, und die fünf stapften durch den Schnee.
Das Haus, in dem Familie Regusta wohnte, war äußerst bescheiden. Dunkle Außenfassade, eine offene Kohlerutsche in den Keller und eine mehr als baufällig in der Zarge hängende Tür. Ole traute sich kaum, den Metallring zum Anklopfen anzuheben. Er klopfte dreimal vorsichtig und hoffte, dass die Tür hält und geöffnet werden würde. Eine junge Frau öffnete ihnen die Tür. Sie hatte diese besondere Schönheit, die Ole magisch anzog. »Wie kann ich den Herrn helfen?«, fragte sie, während sie die Tür als Schutz zwischen sich und die Gruppe platzierte.
»Hallo, Gnädigste«,
sprach Poldi kurz, und der Frau wich die Farbe aus dem Gesicht. Sie musste sich nun gegen die Tür stützen, um nicht zu fallen. Martin und Chris reagierten geistesgegenwärtig und halfen ihr in die Stube. In der Küche, wo ein Ofen für die Wärme des ganzen Hauses zuständig war, setzten sie die Frau an den Tisch. »Was machen Sie hier, Herr Pixel?«, sprach sie benommen. Ole ergriff das Wort. »Habt keine Angst! Ihr Mann Otto hat uns losgeschickt, den ehrenwerten Leopold Pixel aufzusuchen, um ihm die Künste der verbalen Lustbereitung zu entlocken. Wir beschlossen jedoch, dass es einfacher wäre, dies vor Ort zu lernen.« Die Farbe kehrte in das Gesicht der Frau zurück. »Ihr wollt das hier machen? Ihr alle?«, fragte sie. »Moment, ich kenne euch beiden!« Sie deutete auf Martin und Ole. »Ihr seid Kölns Ehrenmänner. Ich kenne eure Arbeit von einer Bekannten. Ich kenne auch euren Preis.« Chris und Micha stellten sich kurz vor und erklärten den musikalischen Teil, den sie spielen würden. Die Frau nickte und rief ihren Gatten. »Otto! Otto, komm schnell in die Küchenstube! Dein Besuch ist da!« Schwere Schritte näherten sich.
Otto betrat den Raum.
»Das ging ja schnell. Und ich hoffe, es ist eine Überraschung, meine Liebste. Du weißt, ich bin kein Mann der vielen Worte. Taten, das ist mein Ding. Als unsere Beziehung noch Knospen hatte, hat es dir gereicht, was ich mit dir getrieben habe. Da verspürte ich deine versteckte Sehnsucht. Als ich dann von deinen Schwärmereien für einen Pixel erfuhr, kam mir nur eins in den Sinn. Ich musste sein wie er.«
»Aber Ottolein«,
unterbrach sie ihn.
»Nein, Estelle Svea. Lass es mich erklären. Es zehrte an meinen Manneskräften, doch ich merkte, ich bekomme es nicht hin. Er ist einfach perfekt in dem, was er tut. Da aber Weihnachten gekommen ist und dies die Zeit des Geben und Nehmens ist, wollte ich dir etwas Gutes tun. Heute ist zudem heiliger Abend und es passt wie Arsch auf Kopf«, sagte er. »Faust aufs Auge heißt es«,
korrigierte ihn Martin sofort.
»Bist du bereit, dich hinzugeben? Du kennst den Preis der Ehrenmänner.«
Estelle Svea nickte heftig.
»Ja, ich will!«
»Na gut, wo ist euer Schlafgemach?«, fragte Poldi.
Otto zeigte auf eine hölzerne Tür.
»Dort, die Herren. Aber ich möchte euch um etwas bitten. Darf ich dem Spektakel beiwohnen?«
Ole und Martin schauten sich fragend an. In solch einer Situation waren sie bislang noch nie. Chris und Micha kramten bereits hektisch in ihrem Koffer herum. So was hatten sie in ihrem noch hessischen Teil Deutschlands noch nie erlebt.
»Wenn ihr uns nicht stört, gerne. Wir dachten, dass wir alles miteinander verbinden. Poldis Verzauberung, musikalische Untermalung und gleichzeitig Bezahlung der Gattin. Wenn sie einmal in Fahrt ist«, sagte Martin, und alle Beteiligten waren sich einig.
Chris und Micha begannen kunstvoll mit der Musikuntermalung. »Stille Nacht« war das erste Lied, was gespielt wurde, und Ole kommentierte es. »Das wird sicher keine heilige Nacht«, während er seine Öle aufstellte. Poldi lutschte einen Salbeibonbon, um seine Stimme ruhig und sanft einzustimmen, und Martin dehnte seine Beine und den Rücken. Otto Regusta indes wurde ganz blass. Er schien erst jetzt zu verstehen, welchen Pakt er geschlossen hatte. Die Professionalität der fünf stand außer Frage. Estelle Svea begann ihr Mieder aufzuschnüren, jedoch zitterten ihre Hände vor Erregung und beinahe hätte sie sich selbst eingeknotet. Behende kam ihr Ole zu Hilfe und löste die Schleifen, so dass die zarte Haut der schönen, blonden Frau zum Vorschein kam. »Ihr duftet aber gut«, sprach sie zu Ole, der sich freute, vorher noch im Waschhaus gewesen zu sein. »Gute Frau, ich dufte immer gut, wenn ich weiß, dass ein so wunderschönes Wesen auf mich wartet«, sprach er und bedachtete es Elsvea mit einem tiefen Blick in ihre vor Freude strahlenden Augen. Seine Hände berührten sanft ihr perfektes Gesicht und ihre nackten Schultern. Der feine Flaum ihrer blonden Härchen pulsierte nahezu und sie stöhnte leise vor Lust auf. Martin hatte sich nach seinen Übungen bereits komplett ausgezogen und stand in voller Pracht vor ihr. Elsveas Augen standen nicht mehr still, während sie Martin betrachtete und von Oles Händen berührt wurde. Im Hintergrund spielte die weihnachtliche Musik.
Die Welt um Elsvea verschwamm. Poldi begann im schönsten Wiener Schmäh eine fleischgewordene Liebkosung der Linguistik loszulassen. Es gab keine Hautstelle an der Regustergattin, die nicht mit Gänsehaut überdeckt war. Sie hörte die weihnachtlichen Klänge und hatte das Gefühl, die Reinkarnation des heiligen Christkindes zu sein. Otto Reguster stand in der Ecke des Raumes. Er hatte sich zu seinem eigenen Schutz die Augen verbunden und schrieb die Worte des Retro-Österreichers auf ein großes Stück Papier. Chris und Micha waren inzwischen zu Jingle Bells übergegangen und Ole fand die Auswahl der musikalischen Untermalung äußerst passend. Alle kamen voll auf ihre Kosten, als plötzlich der Raum in einem hellen Licht erstrahlte und ein Glöckchen erklang. Martin, der sich die Hand vor Augen hielt, um diese vor dem gleißenden Licht zu schützen, griff mit der anderen hinter sich, um die Hose über seine Hüfte zu ziehen. Anschließend warf er eine Decke über Ole und die Gattin, die in sich verschlungen auf dem Bett lagen. Chris schrie kurz auf und sprang zurück, als er Michas Geigenbogen in sein rechtes Ohr gestochen bekam. In der Bewegung schlug dieser rückartig seine Flöte so heftig gegen Poldis Mundwerk, dass dieser fast zwei Schneidezähne verlor. Nur Otto Reguster stand mit seiner Augenbinde weiter regungslos in der Ecke des Raumes. Das Licht nahm an Intensität ab und das Christkind persönlich stand inmitten des Raumes.
Otto nahm seine Augenbinde ab und sah nun auch, weshalb es andächtig still wurde im Raum. Das Christkind schwebte durch diesen und sah sich um.
»Ich hoffe, euch lieben Erdenmenschen geht es gut. Entschuldigt meinen stürmischen Auftritt.«
Es wandte sich an Ole und Martin.
»Ihr Lieben, ihr bringt das Glück zu vielen Frauen. Und dafür spreche ich euch heilig, Sankt Ole und Sankt Martin.«
Es schwebte weiter zu Poldi und sprach,
»Du erhältst die alten Spiele und bringst sie jedermann nahe. Auch dich spreche ich heilig, Sankt Leopold.«
Bei Micha und Chris angekommen, erklang erneut die liebliche Stimme.
»Ihr bringt Spaß und Lied ins Land, tragt zur Geselligkeit bei. Auch euch spreche ich heilig, Sankt Christian und Sankt Michael.«
Das Christkind betrachtete nun das Ehepaar Reguster.
»Du, Otto, hattest den Mut, dich deiner Schwäche zu stellen und hast um Hilfe gebeten. Und du, Elsvea, du hast deinem Mann keinen Vorwurf gemacht und die Hilfe angenommen. Dafür werde ich euch mit Reichtum beschenken.«
Ein helles Licht erschien und ein Glöckchen erklang. Und so wie das Christkind erschienen war, war es auch wieder entschwunden. Martin und Ole zogen sich wieder an. Martin streifte den roten Mantel um, den er immer trug, und Ole seinen schwarzen Mantel. Chris und Micha packten ihre Instrumente wieder ein und Leopold machte sich auch fertig zur Abreise.
»Fröhliche Weihnachten!«
sprachen die fünf und verließen die Regustas, die sich nun in den Armen lagen.
Sie hörten »Keine heilige Nacht«.
Eine Weihnachtsgeschichte, präsentiert von »Das ist richtig«, der Podcast. Mit Martin Schmorpfanne
und Ole Kondition. So, liebe Leute, das war unsere Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, und ich nehme an, du, Ole, auch, hoffst,
ich weiß,
dass sie euch gefallen hat. Ihr könnt sie, wie wir schon mal gesagt haben, bewerten. Auf Instagram gibt es einen Link, den ihr sehen könnt, oder auch in unseren Shownotes gibt es den Link. Könnt ihr bewerten, aber hört bitte jetzt erstmal die folgende Weihnachtsgeschichte von unserem Pixelpoldi.
Genau, Pixelbeschallung. Ja.
Besinnliche Weihnachten.
Ihr F-Punkt.
Genau.
Die Geschichte von Pixelbeschallung ist eine Geschichte voller Missverständnisse, besonders wenn man alte Videospiele wie Giant Sisters, Parodius oder Larry nicht kennt. Macht aber gar nicht so viel, vielleicht zündet nur der ein oder andere Gag nicht so, wie er sollte. Also viel Spaß mit der Weihnachtsbeschallung mit dem familienfreundlichen Titel Besinnliche Weihnachten, ihr Fick...
Es waren einmal drei weise Männer aus dem Morgenland. Kaspar, Yesterplay und Boogerman. Eines Abends saßen die drei zusammen vor ihrer Hütte. Kaspar saß auf einem Stuhl und spielte mit seinem Gameboy. Dieser hatte schon diesen coolen IPS-Mod mit beleuchtetem Display. Yesterplay aß den letzten Rest seiner Suppe und Boogerman beobachtete die Sterne. Diese funkelten in den unterschiedlichsten Größen. Plötzlich fiel Boogerman ein besonders großer Stern auf. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Der Himmelskörper, der schien näher zu kommen.
Schaut euch das an, Leute. Der größte Stern am Himmel. Er wird immer größer,
ruft Boogerman seine Freunde zu sich. Kaspar und Yesterplay eilten zu ihrem Freund, der ein paar Meter von ihnen entfernt auf dem Boden saß und mit seinem rechten Zeigefinger auf den Himmel deutete. Yesterplay ging gelangweilt zurück in die Hütte und widmete sich wieder seinem Arcade-Automaten.
Habt keine Angst,
rief plötzlich eine Stimme aus dem Nichts.
Ein heiliges Kind ist geboren. Sein Name ist Jesus. Folgt dem Stern und ihr findet zu ihm.
Kaspar war ganz aufgeregt. Kommt! Da müssen wir hin. Heißen wir ihn willkommen.
Kommt dir das nicht irgendwie komisch vor?
Zweifelte Boogerman an der Seriosität der Nachricht. Doch Boogerman ließ sich überreden, packte seine 7 Sachen und machte sich zusammen mit Kaspar, Yesterplay war ja noch am Spielen, auf den Weg. Kaspar und Boogerman folgten dem leuchtenden Stern, bis sie schließlich zu einem Haus kamen, welches ihnen etwas seltsam vorkam. Die Tür und Fensterrahmen waren mit Diamanten besetzt. Überall fanden sich Graffitis an den Wänden und im Vorgarten war ein auf einem kleinen Fahnenmast aufgespießter Kopf. Der Kopf eines Mannes mit Schnauzer und roter Kappe, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Ron Jeremy hatte.
Glaubst du wirklich, dass wir hier richtig sind?
Ich hab keine Ahnung, Boogie. Boogerman nahm seinen ganzen Mut zusammen und läutete an der Tür.
Ach, pfeif drauf.
Ja, was ist?
Schallte eine ruppige Stimme aus der Gegensprechanlage.
Hallo, sind wir da richtig bei Maria?
Auch wenn euch das nichts angeht. Ja, die bin ich. Und wer will das wissen?
Die Heiligen Drei, ich meine zwei Könige. Kaspar und Boogerman.
Und was wollt ihr, Staubsaugervertreter?
Boogerman und ich suchen das Jesuskind, das bei der Jungfrau Maria sein soll.
Alter, ihr Deppen seid ja komplett falsch. Ja, komm mal rein.
Kaspar und Boogerman betraten zögerlich das Haus. Eine Dame mit grünen Haaren empfing sie.
Hi, ich bin Maria, aber nicht die Maria, die ihr sucht. Möglicherweise kennt ihr meine Schwester, Gianna.
Ich verstehe das nicht. Der Stern hat uns doch hier hingeführt.
Das Ding da oben, das ist doch kein Stern. Kommt mal mit, ich zeig euch was.
Maria führte die beiden Könige in ein Hinterzimmer und zog an einem Hebel. Der Boden bebte, als sich selbiger und auch das Dach öffneten und eine riesige Maschinerie zum Vorschein kam.
Was um Himmels Willen ist denn das? Fragte Kaspar.
Das, meine Herren, das ist das legendäre Trenzteleskop. Mit doppelt geschliffener Hülsbecklinse. Schaut euch mal euren Stern an.
Boogerman kniff sein linkes Auge zu und blickte mit dem rechten ins Okular. Was er jedoch sah, verschlug ihm die Sprache.
Ach du Scheiße. Ein klingonischer Bird of Prey.
Hey, das Teil möchte Kontakt mit euch aufnehmen. Ich glaube, ich lasse euch Hübschen mal alleine.
Maria verließ den Raum, Kaspar griff zum Funkgerät und zeigte sich wortgewandt. Hallo? Wer ist da?
Nuklear Chirp.
War die wenig aufschlussreiche Antwort.
Na toll. Hey Boogie, du sprichst nicht zufällig Klingonisch?
Nein, alles okay. Ich hatte nur noch Gachwürmer im Hals. Ich bin General Ka'ai. Ihr sucht euren Weihnachtsstern, nicht wahr?
Genau. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finde?
Ja, den haben wir in seine Bestandteile zerlegt.
Bitte, was? Warum? Wie sollen wir jetzt...
Das ist mir doch egal. Der verdammte Stern war so hell. Der hat mir beim Horrorfilmschauen die ganze Stimmung versaut. Nenne mir einen, der nicht so gehandelt hätte.
Naja, wahrscheinlich jeder, der ein wenig bei Verstand ist.
General Ka'ai war in Rage. Wie konnte ein schwacher Mensch ihn nur so beleidigen? Außer sich vor Wut tobte er.
Wie kannst du es nur wagen? Wir haben deinen Standort erfasst und werden dich in Stücke schießen und vernichten. Aknot Mott.
Gut gemacht, Kaspar. Du diplomatisches Genie. Das war's mit dem Besuch beim Jesuskind. Vielen Dank auch.
Die Laser des Bird of Prey waren auf Betriebstemperatur. Kaspar und Boogerman lagen sich mit zugekniffenen Augen wimmernd in den Armen. Die Lage schien auswegslos. Doch plötzlich meldete sich noch jemand zu Wort.
Hey, Victor hier. Kann es sein, dass euch die Faltenstirn Stress macht?
Boogerman stürzte zum Funkgerät, um den Fremden zu antworten.
Ja, er will uns an den Kragen.
Na warte, das haben wir gleich.
Du kannst es mit deinem Mini-Raumschiff doch nie mit uns aufnehmen.
Die Victorde feuerte 2 Schuss vor den Bug des Bird of Prey. Die klingonische Antwort kam prompt.
Glaubst du, ich habe Riesenpiratenkatzen, gigantische Tänzerinnen und kolossale Oktopoden überlebt? Da schaffe ich doch so ein Vögelchen mit links.
Hänselte Todde, während er dem Beschuss gekonnt auswich.
Oh, glaub nicht, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Schimpfte General Ka'ai, bevor der Bird of Prey in den Tiefen des Alls verschwand. Kaspar und Boogerman atmeten erleichtert auf.
Grundgütiger, wir sind dir zutiefst im Dank verpflichtet.
Ach, vergesst es. Und wegen eurem Jesukind, da ist eine Bar in Lost Wages, gleich rechts von Lefties. Dort kann man euch vielleicht helfen.
Die beiden Könige wollten dem Retter gerade ein Ständchen bringen, um sich zu bedanken. Doch sie waren zu langsam. Die Victorde hat sich wieder auf den Weg gemacht.
Was wollen wir nun machen, Kaspar?
Du hast Todde gehört, Boogerman. Wir versuchen in Lost Wages unser Glück, was uns auch immer in dieser Stadt erwarten mag.
Die Heiligen pilgerten weiter, jedoch packten Boogerman berechtigte Zweifel.
Du, Kaspar?
Ja, Boogie?
Woher wissen wir eigentlich, dass wir in die richtige Richtung gehen?
Na, weil in dieser Richtung Lost Wages liegt.
Ja, aber woher wissen wir das? Das hat uns ja keiner gesagt.
Ach, das ist eine von vielen Plotholes dieser Weihnachtsgeschichte. Find dich einfach damit ab, dass wir richtig sind. Hey, schau mal!
Ein riesiges Schild mit der Aufschrift Lost Wages ließ die beiden Könige vermuten, dass sie sich in der richtigen Stadt befinden. Doch was nun? Wo genau sich die besagte Bar befindet, wussten die beiden nämlich nicht. Doch Kaspar hatte eine Idee.
Komm, Boogerman, da drüben ist ein Taxistand. Nehmen wir ein Taxi, um zur Bar zu kommen.
Sie gingen zum Taxi und Kaspar öffnete die Fahrzeugtür.
Entschuldigen Sie bitte.
Buddy, komm, steig ein.
Zögernd stiegen Kaspar und Boogerman in das Taxi. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob das eine kluge Entscheidung war.
Hey, ihr zwei, was sollen die affigen Kronen? Seid ihr König oder was?
In der Tat, guter Mann, wir suchen die Bar rechts von Lefties Bar.
Oh, ihr meint die Bar von Righty, kein Problem, haltet euch fest.
Mit quietschenden Reifen raste das Taxi durch die Stadt. Boogerman ist sich ganz sicher, dass sie an manchen Gebäuden sogar 2-mal vorbeigefahren sind. Doch schlussendlich stoppen sie gleich neben Lefties.
So, wir sind da, eure Bar ist gleich da drüben, das macht dann 53,12 Euro.
Es tut mir leid, so viel haben wir gar nicht. Nehmen Sie auch eine Krone in Zahlung? Komm schon, Boogerman, gib sie ihm.
Was? Wieso meine? Das war deine Idee. Ich mag meine Krone.
Okay, okay. Ihr guter Herr.
War schön mit euch. Bis bald.
Kaspar und Boogerman stiegen aus dem Taxi und standen vor einer mittelalterlich geschmückten Bar. Die Buchstaben F, S und K waren prominent über dem Eingang angebracht. Der Barkeeper begrüßte die beiden freundlich.
Hallo, meine Freunde. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Was kann ich für euch tun? Bier? Whisky? Grog?
Wir sind nicht hier, um zu konsumieren. Es tut mir leid. Wir sind auf der Suche nach dem Jesuskind. Man sagte, hier könnte man uns helfen.
Da seid ihr hier goldrichtig. Seht ihr die beiden Musikanten dort drüben? Die wissen sicher Bescheid.
Sie meinen die beiden da drüben mit der Blockflöte und der Violine?
Genau die. Wartet aber, bis sie fertig gespielt haben. Sie nehmen gerade eine Weihnachts-CD auf.
Kaspar und Boogerman hörten dem schiefen, scheinbar nie endenden Blockflötenspiel zu. Gerade als die beiden beim Hauptteil angelangt waren, wurden sie von einem Gast unterbrochen, der quer durch die Bar schrie:
Ey, Kapelle! Könnt ihr das Lied spielen? Oh, wie hieß das nochmal?
Hast du eine Geige dabei?
Entgegnete einer der Musikanten.
Nein, für was denn?
Na, woher sollen wir dann denn wissen, was du meinst?
Die Könige witterten ihre Chance. Bevor die Musikanten, die sich selbst die Männerrunde nennen, wieder zu spielen begannen, stürmten sie zur Bühne. Boogerman rief wild gestikulierend:
Werte Tonkünstler, es tut mir leid, dass wir eure liebliche Melodie unterbrechen müssen.
Einer der Spielmänner ging auf Boogerman zu.
Hi, ich bin der Chris und das ist der Micha. Wie gefällt euch das? Normalerweise nehmen wir ja eher Podcasts auf.
Wir sind auf der Suche nach dem Jesuskind, um ihm Gaben zu bringen. Hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
Ein Tipp? Natürlich habe ich den. Geht weiter Richtung Norden, dort findet ihr ein Fischerdorf, aber nehmt euch vor den Wachen in Acht.
Danke, guter Mann. Komm, Kaspar, auf geht's.
Viel Glück, führt die mit i und abonniert uns bei eBay Klein.
Und so machten sich die royalen Heiligen auf die Suche nach dem Fischerdorf. Das Fischerdorf war in greifbarer Nähe. Nur eine baufällige Hängebrücke trennte die Könige von ihrem Ziel. Gerade als sie die Brücke überqueren wollten, hörten sie eine Stimme.
Welcher Sack stört unsere Podcastaufnahme und möchte unangemeldet über unsere Brücke?
Wir sind die heiligen zwei Könige Kaspar und Boogerman,
entgegnete Kaspar.
Und? Soll mich das beeindrucken? Ach, scheiß drauf! Martin, warte hier!
Unter der Brücke öffnete sich eine Türe und ein Zentau, dem offensichtlich die Stimme gehörte, schritt ihnen entgegen.
Ich bin Olaf und das ist richtig der Podcast. Da hinten, da sitzt Martin der Goblin. Wenn ihr schon die Frechheit habt, uns bei der Aufnahme zu stören, dürft ihr nur weiter, wenn ihr eine Frage beantwortet. Das Spiel heißt Fick, Töten, Heiraten.
Bitte was?
Fragte Boogerman nach.
Fick, Töten, Heiraten. Warte. Was soll der Scheiß? Ficken. Warum wird das gefiept?
Das ist eine Weihnachtsgeschichte, edler Herr mit Pferdeschwanz. Da darf man sowas nicht sagen.
Na gut,
wich Ole der Zentau zurück. Während Ole überlegte, wie er Kaspar und Boogerman noch das Leben schwer machen konnte, vernahmen sie Hilfeschreie.
Hallo, holt mich hier raus!
Wer ist das?
Erst war ich auf einem Konzert, dann haben sie mich eingesperrt. Was soll das?
Das ist Herbert. Er hat die falsche Antwort gegeben.
Gib mir meine Freiheit zurück. Du brauchst meine Lieder nicht.
Martin!
Ja?
Herbert ist wieder ausgebrochen.
Ich fange ihn ein und stecke ihn wieder ins Loch.
Martin!
Ich steck ihn wieder ins Loch. Ich kann nicht mehr.
Können wir bitte weitermachen?
Schon gut. Ihr beantwortet mir folge unmögliche Frage. Auf welcher Spielekonsole kam das Spiel Elektrocop exklusiv raus? A. Links, B. Rechts, C. Oben, D. Unten.
Keine Ahnung. Du, Kaspar?
Nein, sorry. Wir nehmen den Telefonjoker und rufen Yesterplay an.
Ole Kondition hier. Gegenüber sitzen Kasper und Boogerman, die eine Frage hätten.
Okay, klar, schieß los.
Hallo Yesterplay. Auf welcher Spielekonsole kam das Spiel Elektrocop exklusiv raus? A. Lynx, B. Rechts, C. Oben, D. Unten.
Das ist ganz klar A, der Atari Lynx. Das Spiel kennt eigentlich jeder. Man spielt eine Art blauen Robocop, muss unter Zeitdruck Türen hacken, das Ganze spielt sich in einer Art 3D auf unterschiedlichen Ebenen ab. Ziemlich cooles Spiel.
Bist du dir da sicher?
Klar bin ich mir da sicher. Wenn man Pixelbeschallung hört, dann weiß man das. Das wurde in der Larry-Folge neulich nämlich erst aufgelöst.
Super, danke, Yesterplay. Dann nehmen wir A, Lynx.
Ja, dafür bin ich auch.
Der Zentaur riss die Augen auf, machte mit seinen Vorderbeinen eine Art Hufknicks und sprach:
Das ist richtig. Ihr dürft passieren. Steigt auf meinen Rücken, ich bringe euch zu jemandem, der genau weiß, wo ihr hin müsst.
Kasper und Boogerman bestiegen den Zentaur, der die beiden schnellen Schrittes über die Brücke ins Dorf brachte. Er wurde schneller und schneller. Die Könige pressten ihre Schenkel immer fester an Ole, der für einen wilden Ritt durch die Gassen der Siedlung sorgte. Manche waren eng, manche waren feucht und manche stanken nach Fisch. Mit lauten Wiehern blieb der Hengst vor dem Rathaus stehen. Die Monarchen stiegen ab, ihre Knie zitterten. Der Geruch vom frischen Fisch lag in der Luft.
Hast du die Greife gesehen?
Ja, ich habe auch den Ole geritten, lieber Boogie. Die sind mir nicht entgangen.
Als er weitersprechen wollte, fuhr ihm aber Ole dazwischen.
Keine Sorge. Das sind nur Stehgreife, die bewegen sich nicht. Die sind vielleicht angstanfurchend, aber sonst nichts.
Wo sind wir hier überhaupt?
In der geilsten Stadt der Welt.
Und so betraten die Abenteurer in der Hoffnung auf genauere Informationen, um endlich das Jesuskind zu finden, das Rathaus von Volterien.
Und jetzt?
Ich hol ihn. Setzt euch.
Kasper und Boogerman nahmen im Besprechungsraum Platz und warteten eine gefühlte Ewigkeit, bis sie endlich schwere Schritte vernahmen, die näher zu kommen schienen.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm.
Pixpogol war angekommen, der nach den großen Heringskriegen vor vielen Jahren eine Fixanstellung im Rathaus bekam.
Ihr wollt also zum Jesuskind? Kein Problem. Das ist aber nicht hier, sondern in einer Scheune in Österreich.
Was? In Österreich? Warum da drüben?
Ich hab doch keine Ahnung, meine Herren. Ich bin aber trotzdem eine Schlüsselfigur in der Geschichte hier. Schaut her, da. Da ist der Schlüssel zu meinem Auto.
Oh, super, danke. Da sind wir in 0,5
Stunden. Nein, nix da. Mein Auto, das fahr nur ich. Ich lass doch keinen König ohne Krone und einen Glatzerten im grünen Anzug mein Auto fahren. Und ich warn dich, Boogerman, wenn du an Schaas im Auto lasst.
Ist ja schon gut, ich reiß mich zusammen.
Na, dann fahren wir, Burschen.
Und so machten sich Kaspar, Boogerman und Pixpogol in Pixpogol Citroën 2CV auf den Weg in die österreichische Steiermark für ein Meet and Greet mit Josef, Maria und dem Jesuskind.
Schaut's, Burschen, da war gerade die Grenze zu Österreich. Es dauert nicht mehr lang.
Super, ich kann es gar nicht erwarten, endlich aus dem kleinen Auto zu steigen.
Jetzt hör auf zu sudern, wenn ich euch schon in die tiefste Steiermark führe. Schaut's, wir sind eh schon da.
Pixpogol parkte den 2CV gleich neben der alten Scheune, in der die himmlische Familie vermutet wurde. Es wirkte schon fast wie ein Clownsauto, als die drei ausstiegen und erst einmal ihre Wirbelsäule unter Knacken durchstreckten, um sich wieder bewegen zu können.
Sodala, kommt mit mir mit!
Kaspar und Boogerman folgten Pixpogol mit einem breiten Grinsen, da sie ihre Vorfreude nicht verstecken konnten. Endlich würden sie das Christuskind sehen. Endlich hat die Suche ein Ende. Endlich klopfte Kaspar an die Tür der Scheune. Ein Mann machte die Tür einspalt auf und streckte den Kopf raus.
Was willst du, Beidelbracker?
Wie bitte?
Alter, schau mich nicht so an, ich verstehe auch kein Wort.
Hey Maria, die drei depperten Hirfler verstehen kein Deutsch.
Dann lass da einer, es wird schon dummer. Schau mal, was das Nudelag ist, das Nichtel und der Gescherde wollen.
Ertönte eine weibliche Stimme aus der Scheune. Der Mann öffnete die Tür und deutete, dass Kaspar, Bugerman und Pixbogol eintreten sollen.
Huch zu, ich bin der Josef und die Geschissene ist mir zutraut, gell?
Alter, du Krätzen, ich leg dir gleich auf. Die sind sicher wegen Geschroppen da.
Hey, nicht lippig werden jetzt, gell?
Okay, halt's mal.
Kaspar schaute hilflos zu Bugerman. Ihr habt Glück, meldete sich Pixbogol zu Wort. Ich, als ehemaliger Linguist, spreche 9 Sprachen. Das da sind Josef und Maria und da drüben, der Bonkert, da liegt das gesuchte Kind. Das sich innig liebende Paar, das heißt uns herzlich willkommen.
Innig liebend?
Andere Länder, andere Sitten.
Es folgte eine längere, größtenteils unverständliche Unterhaltung zwischen Pixbogol, Maria und Josef. Währenddessen überreichten Kaspar und Bugerman ihre Gaben. Kaspar legte liebevoll Myrrhe und Bugerman Weihrauch neben das Jesuskind, welches die beiden anzuhimmeln schien. Sie streichelten dem Baby liebevoll über die Backen und drehten sich um sich bei Maria und Josef zu bedanken.
Hey, ihr Luschen, kommt wieder her!
Das Baby konnte schon sprechen?
Jesus?
Ja, wer denn sonst, ihr Pimmel? Nur?
Baby Jesus warf den Königen einen strafenden Blick zu.
Nicht in diesem Ton, junger Jesus.
Kaspar versuchte sich zu rechtfertigen. Naja, das Gold hätte Yesterplay gehabt, aber der ist ja zu Hause geblieben. Aber ich hab hier noch ein paar Pokémon-Karten. Hier! Jesus nahm den Stapel Karten und sah sich jede einzelne genau an.
Na also, es geht doch. Warum nicht gleich so, du Arschloch?
Hey Könige, seid ihr da?
Ertönte es plötzlich aus Kaspars Tasche. Es scheint, als hätte er versehentlich Marias, also der ersten Marias, Funkgerät eingesteckt. Ja, Todde, bist du das?
Der einzig wahre. Kommt raus, ich hab da was für euch.
Kaspar und Bugerman traten ihren Augen kaum, als sie hinaus in die Dunkelheit gingen. Denn hoch am Himmel prangte plötzlich wieder ein heller Stern. Nur wie war das möglich?
Der Weihnachtsstern, wie hast du das gemacht?
Ich habe meine Connections spielen lassen.
Commander Tuvok hier. Ich habe die Trümmer des Sternes analysiert und die ursprüngliche Leuchtkraft...
Jetzt tu nicht so, als wäre es nur dein Verdienst.
Aber...
Tuvok!
Okay, 7 of 9 hat ein paar alte Arbeitskollegen kontaktiert.
Kurz zusammengefasst, mein ehemaliges Büro ist hierher verlegt worden und strahlt jetzt vom Himmel.
Du meinst doch nicht etwa...
Genau. Der Bohrkubus ist der neue Stern von Bethlehem. Frohe Weihnachten.
Wir müssen zurück zur Voyager. Frohe Weihnachten.
Ich bin auch dahin. Feliz Navidad und ho ho ho.
Frohe Weihnachten. Prost.
Wir wünschen euch eine schöne Weihnacht.
Frohe Weihnachten und... Entschuldigung.
Frohe Weihnachten. Hey, wer hat eigentlich mein Funkgerät?
Vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo.
Hey, Capella! Merry Christmas!
Besinnliche Weihnachten, ihr Ficker!
Christkinder an die Macht! Frohe Weihnachten!
Natürlich wünschen auch der Boogerman.
Frohe Weihnachten, ihr Stinker! Booger.
Und meine Wenigkeit, erholsame Feiertage.
So, das war die wunderschöne Weihnachtsgeschichte vom Pixel.
Poldi?
Richtig. Jetzt folgt die wunderschöne Geschichte von der Männerrunde. Oder die Männerrunde heißt es ja. Weihnachten für Fäuste heißt sie. Hört sie euch an, die ist überragend. Und danach könnt ihr uns natürlich, wie ich schon mal eben gesagt hatte, bewerten.
Könnt ihr dann für uns einfach abstimmen.
Genau, auf Instagram oder auf in den Shownotes findet ihr den Link. Und votet für die Geschichte, die euch am besten gefallen hat oder für die Typen,
Nein.
die ihr am geilsten findet.
Nein, also votet für uns.
Ja.
Fertig.
Alles klar. Dann viel Spaß und Ja, bis später.
Ciao. Frohe Weihnachten.
Tschüss. Ja, genau.
Hallo und herzlich willkommen zu Weihnachten für Fäuste. Eine Geschichte von Micha und mir, dem Chris, von der Männerrunde. Bevor es losgeht, vorab noch eine wichtige Info für alle HörerInnen da draußen. Neben unseren eigenen Rollen und den Figuren, die wir selbst gesprochen haben, sind auch noch drei Gastsprecher mit dabei. Allerdings wussten diese gar nicht, dass sie bei uns tatsächlich mitspielen. Wir haben nämlich einfach jedes Wort und jeden Satz, den wir brauchen konnten, aus deren Podcasts rausgeschnitten und bei uns eingebaut. Wie ihr gleich hören werdet, hat das natürlich zu einigen komplett hirnverbrannten Dialogen geführt. Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Ole und Martin von Das ist richtig, der Podcast und den lieben Poldi von Pixelbeschallung. Vielen Dank für euren, naja, unfreiwilligen Einsatz. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Der Duft von Zimt, Bratäpfeln und frisch gebackenen Keksen liegt in der Luft. Langsam tanzen die Schneeflocken am Fenster vorbei und der brennende Kamin verbreitet eine wohlige Wärme in der guten Stube. Die Weihnachtszeit. Für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Und noch viel schöner, wenn man sie gemeinsam mit seinen liebsten Freunden feiern kann. So wie die beiden Familien von Chris und Micha, die dieses Jahr beschlossen haben, den Weihnachtsabend gemeinsam zu feiern. Alle freuen sich schon riesig auf dieses besinnliche Beisammensein und die vielen netten Gespräche. Also Chris und Micha freuen sich mehr auf das Bier und gemeinsames Zocken, aber das behalten sie dann natürlich lieber für sich. Allerdings gibt es auch noch eine Menge zu tun bis zum großen Fest. Da muss selbstverständlich jeder mit anpacken. Und so begab es sich, dass die beiden Männer mit der Besorgung des Weihnachtsbaums und der zugehörigen Deko beauftragt wurden.
Also laut Navi ist das hier das Kaff, von dem aus man zu dem Baumverkauf kommt.
Ja, muss hier irgendwo so eine schmale Straße geben, die dann circa einen Kilometer wieder raus aus dem Ort führt.
Ja, ich hoffe ja, dass sich das jetzt wenigstens gelohnt hat, 170 Kilometer quer durch die Pampa zu fahren.
Alter, du wirst dich wundern. Ah, da vorne, das Schild. Da müssen wir links hoch.
Ja, Mann. Männer wie wir müssen nicht suchen, sie finden.
Ich habe echt recherchiert, um den bestmöglichen Baumverkauf zu finden. Du weißt, wie unsere Frauen sind, wenn es um den Weihnachtsbaum geht. Und wir haben schließlich noch einiges vom letzten Jahr wieder gut zu machen.
Allerdings. Und den Baum müssen wir dann jetzt selber absägen, oder was?
Logisch, wie echte Männer halt. Säge habe ich dabei. Und das Geilste ist, hier gibt's noch nebendran einen richtig schönen Weihnachtsmarkt mit der, halt dich fest, fucking größten Weihnachtspyramide der Welt. Die steht im Guinness-Buch der Rekorde. Hammer, oder?
Okay. Du meinst jetzt nicht zufällig dieses Riesen-Karussellteil da vorne?
Ach du heilige Scheiße!
Als die beiden die leichte Anhöhe hinaufgefahren waren, bot sich ihnen ein atemberaubendes Bild von liebevoll gestalteten Hütten und Buden mit unzähligen bunten Lichtern, die in der herannahenden Dämmerung den Weihnachtsmarkt in ein unbeschreibliches Wintermärchen verwandelten. Und inmitten dieses Regentreibens ragt sie in den Himmel. Die größte und schönste Weihnachtspyramide der Welt.
So, da wären wir. Wo bekommen wir denn jetzt die Deko her?
Ich habe gelesen, dass es hier eine Spitzenbude mit richtig coolem Dekozeug geben soll. Also Deko für Fäuste, wenn du verstehst.
Ja, okay. Na dann nix wie hin.
Boah, was ist denn das eigentlich für ein scheiß Werbejingle die ganze Zeit? Ich glaube, der kommt da vorne von der Disco-Bude mit diesem schrägen Vogel drin.
Boah, kann sein. Dann lass uns doch den mal nach der Deko-Bude fragen.
Ach, gute Idee. Poldis Spekulatius-Bude.
Aha. Klingt ja spannend.
Grüß dich, die Madeln, servus, die Burm und küss die Hand.
Hallo, du verkaufst hier nur Spekulatius?
Schmeckt besser und bringt mehr Punkte und auch mehr Energie. Yummy, yummy, yummy.
Alter, die ganze Beleuchtung hier.
Das ist ja schlimmer als an Times Square, Alter. Wie hältst du das aus? Das ist ja die reinste Pixelbeschallung.
Ein einziger Drogentrip.
Sag mal, gibt's hier nicht so einen mega coolen Dekoladen?
Nein. Wisst ihr eigentlich, dass man Schneeengel mit 3E schreibt? Das tragt zwar überhaupt nichts zur Geschichte bei, aber es schaut echt komisch aus.
Ja, ganz toll. Aber gibt's hier echt keinen Dekostand?
Nein, ihr seid angepisst. Wahrscheinlich kennt ihr das. Wir machen einmal das Beste draus. Deswegen starten wir gleich einmal mit was Gutem. Und zwar...
Spekulatius!
Lecker! Nein, danke! Kein Spekulatius! Wir brauchen Deko! Nix zum Essen!
Schleich dich, Idiot!
Komm, das bringt hier nix. Lass uns mal selber suchen.
Ja, los, weg hier.
Spekulatius! Lecker!
Solche Arschlöcher!
So machen sie sich auf die Suche nach dem berüchtigten Dekostand. Aber nichts. Auf dem ganzen Weihnachtsmarkt war kein einziger Stand mit Deko zu finden. Also beschließen sie sich erst einmal, um den Weihnachtsbaum zu kümmern.
Boah, so ein Scheiß, Mann. Wo kriegen wir denn jetzt die ganze Deko her?
Ja, Gott, das wird schon irgendwie werden. Lass uns da erstmal nach dem Baum gucken jetzt. Aber, boah, guck mal. Guck mal da oben auf der Spitze von der Pyramide.
Wow, das ist ja der perfekte Baum. Ja,
genau so einen holen wir uns jetzt.
Sag mal, wo sind denn die ganzen Leute hier hin? Will denn keiner mehr einen Baum haben? Hier ist hier überhaupt nichts los.
Ja, seltsam. Du, da vorne hängt ein Schild.
Was steht da? Kann ich nicht lesen, ist zu dunkel hier.
Wegen Tanzwut geschlossen. Wegen Tanzwut?
Was?
Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Alter, wir sind komplett am Arsch. Kein Baum, keine Deko. Und morgen ist Heiligabend, Mann.
Wir sind sowas von tot.
Na, da sind unsere beiden Helden ja ganz schön angeschmiert. Verzweifelt und ratlos setzen sie sich in den Schnee und hadern mit ihrem Schicksal.
Ey, wir können auf keinen Fall ohne Baum zurückkommen. Dafür hatten wir vorher einfach eine viel zu große Fresse.
Das stimmt, echt scheiße, Mann. Aber woher nehmen wir nicht stehlen?
Warte mal. Das ist es.
Hä?
Na, stehlen! Wir holen uns den geilen Baum von der Pyramide.
Hast du einen an der Waffel? Wie sollen wir den denn da unbemerkt runterholen? Die Pyramide steht doch mitten auf dem Platz.
Also, wir sind ja auf dem Dorf. Die machen doch hier bestimmt schon um 21 Uhr zu oder so. Wir warten also, bis alle weg sind und dann holen wir uns das Scheißding.
Das klingt doch nach einem Plan.
Also warteten die beiden, bis auf dem Weihnachtsmarkt das letzte Licht erloschen war. Es war jetzt so still, dass man den Schnee fallen hören konnte. Und so erklimmen sie, mit einer kleinen Bügelsäge bewaffnet, die 30 Meter hohe Weihnachtspyramide, um sich den Baum ihrer Träume zu holen.
Oh Mann.
So, von hier aus komme ich dran.
Gib mal die Säge her.
Ja, warte.
Hier. Ja. Hast du?
Ja, ja. Alles klar. So, los geht's. Scheiße.
Ja, was?
Scheiße.
Ja, was los?
Das Sägeblatt ist gerissen. Ich werd bekloppt.
Was?
Das gibt's doch nicht. Also mit anderen Worten, das war's dann.
Ey, was sollen wir denn jetzt machen, Mann?
Oh Mann. Puh. Da haben wir jetzt auf ganzer Linie versagt. Zu Hause kommen wir uns jetzt doch gar nicht mehr blicken lassen.
Da gibt's nur eine Lösung. Wir setzen uns ins Ausland ab und verschwinden für immer.
Völlig verzweifelt, niedergeschlagen und mit ihrer Situation hadernd schlurfen unsere beiden erfolglosen Weihnachtspyramiden-Erklimmer zurück zu ihrem Auto.
Oh Mann, ey, wie viel Pech kann man denn haben?
Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt erklären sollen. Kann uns doch nur noch ein Wunder helfen.
Ja, genau. In diesem scheiß Weihnachtsfilm kommt jetzt irgendwo ein Engel her und alles wird gut. Also, was ist jetzt? Wo sind sie denn, die Engel?
Wie aus heiterem Himmel erstrahlt plötzlich ein gleißendes Licht vor den beiden. So hell, dass sie sich ihre Augen bedecken müssen. Als das Licht sich langsam abschwächt, erkennen Chris und Micha zwei leuchtende Gestalten, welche einen halben Meter vor ihnen in der Luft schweben, begleitet von zwei merkwürdig aussehenden Tieren.
Boah, was ist das denn jetzt?
Das sind doch nicht wirklich...
Muss das denn immer so hell sein? Nächstes Mal nehme ich mir eine Sonnenbrille mit, Mensch.
Das gehört nun mal dazu. Wie würde das denn sonst rüberkommen?
Ach, wie auch immer. Hallo, ihr zwei. Was ist denn los?
Ihr habt nach uns gerufen. Wir sind gekommen, um euch zu helfen.
Nö, das ist klar.
Und ihr seid?
Die Weihnachtsengel, ganz genau.
Das hier ist Engel Rocco.
Und jener hier ist Engel Claudio. Und diese beiden Kerlchen hier sind unsere helfenden Alpakas.
Darf ich vorstellen? Ole und Martin. Unsere sprechenden Helfer. Martin, sprich Deutsch. Die verstehen doch kein Alpakisch.
Ja? Ist alles okay?
Wow, das ist mitten in der Nacht. Das ist weder morgens noch abends. Das ist mitten in der Nacht.
Die sprechen tatsächlich. Ich werd bescheuert.
Mag sein, aber der Friseur von den hässlichen Viechern müsste erschossen werden.
Ja, das ist richtig.
Ich glaube, ich rasiere mir den Kopf.
Nee.
Also Jungs, wo drückt denn der Schuh?
Ja, also unsere Familien wollen Weihnachten zusammen feiern und wir sollten den Baum und die Deko besorgen. Ist aber alles schiefgegangen. Eine Dekobude gibt's hier nicht. Der Baumverkauf ist zu. Also... wollten wir uns den Baum oben von der Pyramide holen. Und jetzt ist auch noch unsere Säge kaputt gegangen.
Schlechte Qualität. Im Urlaub gekauft.
Nee, ich glaube, ich habe einfach nur das Sägeblatt irgendwie falsch ins Loch.
Ich habe es ins falsche Loch gekriegt.
Doof und blöd. Död.
Ole, Martin. Jetzt benehmt euch mal.
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Wenn wir ohne Baum nach Hause kommen, bringen uns unsere Frauen um.
Ja, tut mir leid für dich.
So viel steht mal fest.
Kacke, ne?
Hättest du besser aufpassen müssen.
Ole, Martin, die zwei sitzen echt in der Patsche. Morgen ist Heiligabend. Wir müssen rasch was unternehmen.
Es muss schnell geregelt werden.
Ja, es muss schnell geregelt werden.
Also gut. Wir helfen euch. Ihr habt zwei Wünsche frei.
Ah, jetzt kommt die absurde Nummer.
Ja, ja, ja.
Weil es doch nicht absurd genug ist.
Ja. Zwei?
Sind das nicht immer drei Wünsche?
Wie geil!
Nü, Chris, das ist doch hier kein Märchen. Zwei Männer, zwei Wünsche. Ganz einfach.
Jesus. Ja. Kann nicht so schwierig sein.
Ja.
Okay, komm. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Säge. Am besten eine mit Motor.
Ja, eine fette Kettensäge, na klar.
Ja.
Aber warte mal, wir dürfen das Benzin nicht vergessen.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ich sag euch mal eins, zieht euch warm an, der Winter naht.
Ja. Ja, wie auch immer. Also, unser erster Wunsch ist eine richtig fette Kettensäge.
Okay, Martin, walte deines Amtes.
Plingeli, pling.
Meinst du vielleicht sowas?
Ja, Mann, das ist eine Säge für Fäuste.
Ist ja irre. Wie hast du das denn gemacht?
Einfach so, ist mein Ding.
Wie lange hat man Garantie auf so Geräte?
Normalerweise 2 Jahre.
Prima. Na, dann wünschen wir uns doch noch Benzin dafür. Habt ihr sowas auch?
Vielleicht. Du kannst es halt nicht einfach mal irgendwo besorgen. Du musst da in irgendeine ominöse Ecke oder so gehen. Da hab ich keinen Bock drauf.
Ole, jetzt mach schon.
Plingeli, pling.
Na also, geht doch.
Okay, dann hätten wir es ja.
Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann leckt uns doch einfach mal ganz gepflegt am Arsch.
Martin! Na dann, ihr zwei. Viel Erfolg damit. Wir müssen dann auch mal weiter.
Ja, prima. Also, Salute mit Ute.
Ja, und vielen Dank nochmal.
Okay, tschüss.
Tschüss. Apropos. Ich fand, heute haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt.
Findest du?
Ja.
Ghostbusters!
Hast du schon mal in der Dusche gefurzt?
Ja, klar.
Kann man mal so stehen lassen einfach.
Bewaffnet mit einer Stihl Woodmaster 3000 Kettensäge und einem 5-Liter Benzinkanister erklimmen die Männer abermals die Weihnachtspyramide. Diesmal muss es einfach klappen. Jedoch bemerken die beiden nicht, dass der Tankdeckel der Motorsäge nicht richtig verschlossen ist, wodurch ein Großteil des Treibstoffs großflächig auf der hölzernen Pyramide verteilt wird.
So. Ja. Jetzt wird ja wohl nichts mehr schiefgehen.
Was ist los? Schon fertig oder was?
Scheiße, ist ausgegangen. Ich glaube, das Benzin ist alle.
Das kann doch nicht wahr sein. Die haben wir doch gerade erst aufgetankt. Bist du sicher?
Warte. Oh, ja. Anscheinend war der Tankdeckel nicht richtig drauf. So ein Mist.
Boah, dann müssen wir halt nochmal nachfüllen. Wir haben doch noch Sprit. Reich mal runter, das Teil.
Ja, hier. Vorsicht.
Ja. Halt doch mal still. Die Hälfte geht ja daneben.
Ja. Boah. Mach hin. Das Ding ist schwer.
Ja. So, fertig. Der Deckel sollte jetzt auch halten.
Ah. Gut, los geht's.
Alter, endlich!
Das Beste ist, die Deko ist schon dran.
Ja, spitze, Mann. Also los, dann runter hier. So, bevor wir das Teil jetzt zum Auto schleppen, muss ich auf jeden Fall erstmal eine rauchen.
Oh. Ja, aber mach schnell, bevor uns hier noch einer sieht.
Ey, die Engel und die Alpakas. War das ein Traum?
Naja, hier ist die Motorsäge, da ist der Baum. Das war also alles echt, aber unglaublich.
Also gut, wir haben ja noch 2 Stunden zu fahren.
Ja.
Also lass uns den Baum schnappen und abhauen.
Ja, ich denke auch, es wird Zeit.
Nach einem schnellen letzten Zug schnipst Chris seine Zigarette in hohem Bogen davon. Sie landet, von den beiden unbemerkt, in dem Stroh, welches als Dekoration auf dem Boden um die Weihnachtspyramide verteilt ist. So nimmt ein Unheil seinen Lauf, welches später in allen Medien als das Inferno von Grävenstein bekannt wurde. Nichtsahnend verstauen Chris und Micha ihre Beute auf dem Auto und treten frohen Mutes die Heimreise an.
Alter, Alter, wir haben es geschafft. Unsere Frauen werden Augen machen.
Und wie? Oh. Jetzt nur noch durch das Kaff hier, ja, und dann ab auf die Autobahn.
Boah. Aber die Pyramide, der ist schon echt der Hammer. Wie gesagt, hier, Guinness-Buch. Ey Mann, ich kann das Teil von hier aus im Rückspiegel leuchten sehen. Mega.
Stimmt. Das sieht richtig romantisch weihnachtlich, ja, ne, aus.
Wahnsinn.
Wie das so schön flackert.
Ja. Oh, schau mal. Da kommt die Feuerwehr. Und warum laufen hier jetzt so viele Leute rum?
Die sind ja alle ganz hektisch. Was ist denn hier los auf einmal?
Warte mal, ich halt mal an. Ich frag mal einen hier. Entschuldigung. Was ist denn hier los?
Unser schöner Weihnachtsmarkt und die Rekordpyramide. Irgendwelche Idioten haben es in Brand gesetzt. Eine Katastrophe.
Oh, ja, das ist echt blöd. Na dann viel Glück beim Löschen. Oh, vielleicht ist es ja nicht so schlimm.
Alter, da haben wir noch mal Glück gehabt. Gut, dass wir den Baum noch rechtzeitig gerettet haben.
Ja, stimmt. Der wäre ja sonst mit abgefackelt.
Ja. Ey, da haben wir uns echt mal wieder selbst übertroffen.
Du bist mein großer Bruder, du bist immer hier.
Ole! Martin! Mensch! Jetzt kommt schon.
Ja, jetzt ist Feierabend hier.
Also wir sind hier wirklich fertig.
Joghurt am Ohr.
Ja, klar.
Kannst du mich hier abholen? Ich bin nackt. Ich ficke Sofakissen.
Ehrlich? Ja. Macht Spaß?
Nein.
Ja, ficken, dann werden wir direkt wieder storniert.
Ja, richtig.
Verdammt nochmal. Wer war denn das? Ich sollte mit dem Saufen aufhören.